Deutschlandfunk. Hintergrund.
Feministische Außenpolitik, wenn Utopie auf Realpolitik trifft. Eine Sendung von Katharina Peetz.
Dear friends, ladies and gentlemen, first of all I have to apologize because I will switch to German. Even though we have the Feminist Foreign Policy Conference in Berlin, we still have to lobby a bit also in Germany for the whole.
So Außenministerin Annalena Baerbock noch Mitte September auf einer internationalen Konferenz im Auswärtigen Amt. Dass sie ihre Eröffnungsrede auf Deutsch und nicht in der Konferenzsprache Englisch hält, hat einen Grund. Für das Konzept der feministischen Außenpolitik müsse sie in Deutschland noch etwas mehr Lobbyarbeit machen, erklärt die grüne Ministerin. Baerbock hat seit ihrem Amtsantritt das Versprechen einer feministischen Außenpolitik immer wieder betont und damit teils Lob und Neugier, teils aber auch Unverständnis oder Hohn hervorgerufen. Sie hat sich mit Aktivistinnen aus Afghanistan getroffen, über Vergewaltigungen von Frauen in der Ukraine gesprochen oder die Schutzbedürftigkeit der weiblichen Bevölkerung in Mali in den Fokus gerückt. Die feministische Außenpolitik ist auch im Koalitionsvertrag der Ampel festgeschrieben. Dort heißt es:
Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern.
Die sogenannten 3R, also Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen, haben sich als Kernforderungen feministischer Außenpolitik etabliert. Frauenrechte sollen weltweit gestärkt werden. Entsprechende Maßnahmen und Initiativen sollen mit den finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Und es soll die Repräsentanz von Frauen in außenpolitischen Entscheidungspositionen erhöht werden. Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, erklärt:
Und es geht nicht darum, dass die Frauen jetzt die besseren Ideen und die besseren Lösungen haben oder die friedfertigsten Menschen sind, sondern es geht darum, dass wir eine Pluralität von Sichtweisen brauchen, weil die Welt plural ist, die Welt ist vielfältig und verschiedene Perspektiven sehen verschiedene Sachen und nur so bekommen wir ein dreidimensionales Bild einer Wirklichkeit.
Das Erkennen und Erarbeiten einer komplexen, pluralen Wirklichkeit also, um dann unter Beteiligung von Männern, Frauen und marginalisierten Gruppen die bestmögliche Lösung zu finden. Zur pluralen Wirklichkeit gehören beispielsweise auch LGBTQI-Personen oder Menschen, die mehrfach Diskriminierung erfahren. Dass Menschen Krisen und Konflikte unterschiedlich erleben, zeigt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine exemplarisch. Während wehrfähige Männer das Land nicht verlassen dürfen, sondern kämpfen und womöglich sterben müssen, sind viele Frauen geflüchtet. Besonders auf der Flucht aber werden Frauen häufiger als Männer Opfer von sexualisierter Gewalt als Kriegstaktik. Sie sind Gefahren durch Menschenhandel oder anderen Formen der Ausbeutung ausgesetzt. Männer und Frauen haben also sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von Krieg. Einen Krieg zu beenden steht selten in der Macht von Frauen. In der Regel sind sie in Verhandlungen unterrepräsentiert. Der US-amerikanische Think Tank Council on Foreign Relations hat weltweit Friedensprozesse von 1992 bis 2019 untersucht. Demnach waren es durchschnittlich nur 13% Frauen, die am Verhandlungstisch saßen. Dabei legen Erhebungen nahe, dass eine vielfältige Zusammensetzung von Verhandlungsdelegationen eine bessere Chance auf nachhaltigen Frieden bietet. Die Vereinten Nationen beziehen sich in einem Bericht auf eine Studie des International Peace Institute, bei der mehr als 180 Friedensprozesse analysiert wurden. Das Ergebnis? Wenn Frauen an den Verhandlungen beteiligt waren, war die Wahrscheinlichkeit für einen mindestens 2 Jahre anhaltenden Frieden um 20% höher. Es geht also nicht nur um die Einbindung unterschiedlicher Sichtweisen und um die Teilhabe von Frauen bei den Verhandlungen. Es geht auch um die Nachhaltigkeit von Lösungen, die aufgrund dessen erarbeitet werden. So belegten Studien, dass etwa der Hunger in einer Region effektiver bekämpft werden konnte, wenn Frauen aufgrund von Landreformen Land zugesprochen bekamen. So Claudia Ziller von der SWP.
Es hat damit zu tun, dass Frauen in diesen Fällen häufig sich kooperativer verhalten und dann auch bei der Verteilung der Ernte und wie man mit dem Ertrag umgeht, weitere oder andere Kriterien in Betracht zieht als die Männer. Das ist so, nicht weil die Frauen von Natur so sind, kooperativer, sondern wir leben im Patriarchat. Und Patriarchat bedeutet nicht nur, dass Männer, heterosexuelle Männer privilegiert sind, sondern es bedeutet auch, dass Männer und Frauen unterschiedlich sozialisiert werden.
Ein wachsendes Genderbewusstsein in der Außen- und Sicherheitspolitik ist in der akademischen und diplomatischen Welt schon seit Jahrzehnten zu beobachten. Wichtiger Meilenstein war die UN-Resolution 1325, verabschiedet vom Sicherheitsrat im Jahr 2000, die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit. 14 Jahre später schrieb Schweden als erstes Land weltweit feministische Außenpolitik als offizielle Regierungsleitlinie fest und etablierte die Forderungen der 3R. Es folgten unter anderem Kanada, Frankreich, Mexiko, Spanien, Luxemburg, Chile und Deutschland. Eine einheitliche Definition von feministischer Außenpolitik gebe es bislang aber nicht, analysiert Politologin Claudia Ziller. Das Auswärtige Amt will im nächsten Jahr entsprechende Leitlinien vorstellen. Es hat bereits erklärt, dass es die 3R um ein D für Diversität in seinem Strategiepapier erweitern will. Die Diversität soll auch in der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung verankert werden. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt.
Feministische Außenpolitik ist eine Außenpolitik, die eine ganze Gesellschaft mitdenkt. Frauen und Männer, das ist selbstverständlich, aber auch marginalisierte Gruppen und eben auch die Diversität einer Gesellschaft. Das geht dann wieder in der Dimension nach außen darum, wenn wir ein Verhandlungsergebnis haben, denken wir wirklich eine Gesellschaft, die es betrifft, in ihrer ganzen Breite mit. Aber es geht natürlich hier auch, wenn wir uns den Auswärtigen Dienst anschauen, darum, wie divers ist hier die Schar der Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt? Wie schaffen wir es auch von dieser Vielfalt, Nutzen daraus zu ziehen?
Lange Zeit galt Schweden als Vorbild, wurde aber teilweise auch für die binäre Ausrichtung der feministischen Außenpolitik kritisiert. Also dafür, den Fokus nur auf Frauen und Mädchen und nicht auch auf non-binäre Personen zu setzen. Auch gab es den Vorwurf, das Konzept existiere nur auf dem Papier. Die neue rechtsgerichtete Regierung in Schweden verkündete kürzlich, das Konzept der feministischen Außenpolitik zu kippen. In Deutschland ist Christina Lunz eine der bekanntesten Aktivistinnen für feministische Außenpolitik. Der Rückzug Schwedens habe in der Community gemischte Reaktionen hervorgerufen.
Es hat kurzen Dämpfer gegeben, auf jeden Fall so. Und gleichzeitig in der Community zu feministischer Außenpolitik war es aber auch so ein Gefühl von, jetzt erst recht. Und es hat eigentlich dem Konzept und der Bedeutung von feministischem Denken in Außenpolitik noch eine Bestärkung gegeben, weil mal wieder der rechtsgerichtete Angriff auf alles, was feministisch und progressiv ist, so deutlich da wieder wurde.
Die Aktivistin fordert ein grundsätzliches Umdenken im Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik. So müsse menschliche und nicht allein militärische Sicherheit im Fokus stehen. Die sogenannte menschliche Sicherheit ist ein Sicherheitsbegriff, der deutlich umfassender ist. Er beinhaltet nicht allein die körperliche Unversehrtheit und Verteidigung derselben mit Waffen. Er bezieht auch Bereiche wie Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft mit ein. In feministischen Kreisen steht deshalb auch die NATO als Institution, die vor allem auf militärische Stärke setze, in der Kritik. Staatsminister Tobias Lindner beobachtet bereits Reformen in der Institution und plädiert dafür, beides zu vereinbaren, menschliche und militärische Sicherheit.
Wenn Sie in das neue strategische Konzept der NATO beispielsweise ranschauen, dann finden Sie nicht nur ein Bekenntnis zu Klimaschutz und die Beschreibung der Klimakrise als ein Sicherheitsrisiko, Sie finden unter anderem auch im strategischen Konzept ein Bekenntnis zu menschlicher Sicherheit. Und ich persönlich komme zum Ergebnis, auf absehbare Zeit ist es kein Entweder-Oder oder das eine, was das andere ausschließt, sondern wir brauchen leider Gottes im Moment auf diesem Planeten Militär, auch um abzuschrecken, um das böse Wort Abschreckung zu verwenden. Wir müssen uns kollektiv verteidigen können, das sehen wir in diesen Tagen. Und gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, künftige Konflikte zu vermeiden und Krisen präventiv viel besser zu bearbeiten.
Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steht die Frage der Praxistauglichkeit einer feministischen Außenpolitik und ihrer Forderungen wie die nach weltweiter nuklearer Abrüstung im Raum. Aktivistin Christina Lunz verteidigt das Konzept.
Wir sind jetzt in einer Situation, wo seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eine Außenpolitik betrieben wurde, die traditionell eben auf militärische Sicherheit und auf Aufrüstung, auf dieses relative Machterweiterung setzt und Machterweiterung durch den Besitz von Massenvernichtungswaffen unter anderem. Und um da wegzukommen, braucht es mindestens genauso viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, um das zu erreichen. Das müssen wir erstmal anerkennen. Aber wir müssen eben genau heute, am besten vorgestern, damit angefangen haben, dahin zu kommen, damit wir in Zukunft solche Szenarien nicht mehr haben, wo Kriegsverbrecher wie jemand wie Putin eine Welt in Atem halten können einfach.
Für die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler zeigt sich gerade im Fall des Ukraine-Kriegs, dass Abschreckung nötig ist und Forderungen wie die nach nuklearer Abrüstung unrealistisch sind.
Ich glaube, das war sehr ideell bis zum 24. Februar. Ich hätte vor dem 24. Februar auch schon naiv dazu gesagt, aber bis zum 24., wenn man es positiv framen will, würde ich sagen, das war sehr von Idealen geleitet. Und spätestens seit dem 24. Februar müssen wir, glaube ich, einsehen, auch wenn wir von feministischer Außenpolitik sprechen, dass atomare Abrüstung gegenüber Despoten, Autokraten eigentlich nur Schwäche bedeuten kann.
In der Kritik steht das Konzept der feministischen Außenpolitik, besonders mit Blick auf die Proteste im Iran. Seit dem Tod der jungen Frau Mahsa Amini, die in Gewahrsam der sogenannten Sittenpolizei gestorben ist, reißen die regimekritischen Proteste nicht ab. Die EU hat inzwischen Sanktionen erlassen. Am Montag, den 14.11., werden beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister voraussichtlich weitere beschlossen. CDU-Politikerin Güler kritisiert ein zu zögerliches Handeln der Bundesregierung. Das entspreche nicht den Erwartungen an eine feministische Außenpolitik.
Ich habe mit dem Begriff überhaupt kein Problem, solange er nicht nur mit Inhalten gefüttert ist, sondern letztendlich auch mit festen Beispielen untermalt wird. Und das ist die Kritik, die man gerade an die Bundesregierung richten kann. Und das sage ich nicht nur als Oppositionspolitikerin, auch ganz viele Aktivistinnen sind in Bezug auf den Iran enttäuscht, weil sie sagen, da haben wir einfach mehr erwartet. Wenn wir das mit der Ankündigung vergleichen, kam da bisher einfach zu wenig.
Güler fordert, die Verhandlungen über ein Atomabkommen mit dem Iran bis auf Weiteres auf Eis zu legen. Im Frühjahr hatte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz beim Thema feministischer Außenpolitik auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Bundestagsdebatte über das Sondervermögen der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro erklärte er in Richtung der Bundesregierung:
Die Ausgaben müssen, so wie Sie es hier gesagt haben, Investitionen in die Bundeswehr sein und für nichts anderes, nur für die Bundeswehr. Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr.
Merz wurde daraufhin vorgeworfen, das Konzept nicht ernst zu nehmen. Parteikollegin Serap Güler verteidigt den Oppositionsführer.
Das 100 Milliarden Sondervermögen geht auch nur oder soll auch nur für die Bundeswehr gebraucht werden. Und das halte ich für den richtigen Ansatz. Insofern kann man das, glaube ich, an dieser Stelle nicht wirklich miteinander vermischen. Aber ja, es gibt Menschen in meiner Partei, die mit dem Begriff wenig anfangen können, die sagen, es kommt auf die Inhalte an und egal, was man damit meint. Aber die Politik der Bundesregierung aktuell zeigt nicht unbedingt, dass man das, was man im Koalitionsvertrag festgehalten hat, zur feministischen Außenpolitik oder wertegeleiteten Außenpolitik, dass man das an diesen Tagen tatsächlich auch sieht oder erlebt.
So stünden auch die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien im Widerspruch zu diesem Konzept. Und auch weibliche Ortskräfte in Afghanistan seien nicht ausreichend unterstützt worden. Ebenso passten Gaslieferungen aus Katar nicht zu einer wertegeleiteten Außenpolitik. Ist feministische Außenpolitik also eine Utopie, die sich nicht mit Realpolitik vereinbaren lässt? Claudia Ziller von der SWP.
Eine hundertprozentige Umsetzung, das ist die Utopie. Aber Ich glaube, als normativer Maßstab, als Ziel, das man sich vornimmt und sich darum bemüht, sich diesem Ziel anzunähern, das ist extrem wichtig. Wir haben Menschenrechte, wir haben eine Menschenrechtscharta. Die hundertprozentige Umsetzung der Menschenrechte ist genauso eine Utopie wie die hundertprozentige Umsetzung eines feministischen Ansatzes. Und trotzdem geben wir das nicht auf.
Es gibt weitere Kritik. Feministische Außenpolitik sei ein elitäres, weißes und teilweise sogar kolonialistisch geprägtes Konzept, heißt es. Für die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt ist daher wichtig, dass feministische Außenpolitik nicht nur auf Konferenzen diskutiert wird.
Also ich glaube, bisher in der politischen Praxis ist feministische Außenpolitik irgendwie für mich ein Thema, was man immer auf Veranstaltungen aufmacht. Dann macht man immer so Panels zu und überlegt sich, wie das in der Theorie aussieht. Und das ist natürlich eine sehr elitäre Herangehensweise daran. Und ich glaube, wodurch sich feministische Außenpolitik in der Praxis beweisen muss, ist, dass sie die Frauen, die man meint, mit dieser Politik zu erreichen, auch mit an den Tisch holt und die Drähte dazu auch aufbaut. Also feministische Außenpolitik in der Theorie, wo sie diskutiert wird, ist momentan ein sehr geschlossener Ort.
Auch die UN-Klimakonferenz in Ägypten, COP27, ist lediglich eine Konferenz. Doch diese Konferenz ist offen und groß angelegt. Und sie thematisiert die Genderperspektive, wie am Montag beim Gender Day. Das entspricht auch einer der zentralen Forderungen von Vertreterinnen und Vertretern der feministischen Außenpolitik. Sie wollen eine enge Verzahnung mit anderen Politikfeldern, wie der Entwicklungszusammenarbeit oder eben der Klimapolitik. Zu einer feministischen Klimapolitik gehöre, so Aktivistin Lunz,
zum Beispiel anzuerkennen, dass die vom Klimakrise am meisten betroffen sind, das sind Frauen und politische Minderheiten. Beim Tsunami 2004 in Südostasien war der Großteil Frauen, die ums Leben gekommen sind, weil in vielen Staaten der Welt, in patriarchalen Gesellschaften im Allgemeinen, Frauen aufs Häusliche beschränkt werden.
Auch die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt findet Worte der Kritik. Sie bezeichnet beispielsweise den Green Deal, das große Maßnahmenpaket der EU-Kommission zur Bekämpfung der Klimakrise, als geschlechtsblind. Es berücksichtige nicht die unterschiedlichen Auswirkungen der Klimakrise je nach Geschlecht. Mit Blick auf die diesjährige Weltklimakonferenz verweist sie auf die nicht paritätische Besetzung der Delegation des EU-Parlaments.
Das ist leider schon öfter vorgekommen, aber auch das ist ein Problem. Also ist nur 20% der Verhandelnden bei der vergangenen Klimakonferenz waren Frauen. Und dann fehlt natürlich eine Perspektive auf die Klimakrise, die eine wichtige Perspektive wäre.
Alle Perspektiven wahrzunehmen und politische Mitsprache möglich zu machen, die Ressourcen gerecht zu verteilen. All das sind die Grundpfeiler einer feministischen Außenpolitik. Die Klimakrise, der russische Angriff auf die Ukraine, die Proteste gegen repressive Regime wie im Iran zeigen eindrücklich, Krisen und Konflikte betreffen Menschen auf sehr unterschiedliche Weise. Sie zeigen aber auch, es ist schwer, den Anspruch einer feministischen Außenpolitik mit der Wirklichkeit von Realpolitik zu vereinbaren. Sich der Utopie zumindest anzunähern, stellt eine große Herausforderung dar.
Das war der Hintergrund. Feministische Außenpolitik, wenn Utopie auf Realpolitik trifft. Eine Sendung von Katharina Peetz. Redaktion Susanne Elka-Fief.